FM featuring Flex FM. Run.
Zwei Stunden echte Leute, Beats und Stories. Mein Name ist Simon, mit mir im Studio ist mein Homeboy.
Was geht ab? Mein Name ist Samir.
Und wir haben heute wieder einen neuen Gast bei uns. Wenn man Rapper danach beurteilen würde, was sie alles können, hätte er mindestens einmal den Titel des MVP bekommen.
Tschüss.
Er ist Produzent, Songwriter, Rapper. Er recordet, mischt ab, feilt teilweise am Artwork mit und macht wahrscheinlich noch 12 andere Dinge, von denen Mastern. Ich nicht mal weiß, dass sie zum Prozess gehören. So. Ganz nebenbei kennt er aber auch noch im Café. A zum J ist bei uns.
Ja, hallo.
Also,
ich arbeite nicht mehr im Café, Bruder.
Ah, nicht mehr?
Nein, Mann.
Guck
das,
mal.
Die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind
vorbei. Ja, Mann. Jetzt wird so nur noch geballt, Alter.
Sehr gut. Okay, ja gut. Dann herzlichen Glückwunsch dazu. Umso erfreulicher ist es.
Geballt wird trotzdem nicht.
Du bist aktuell auf Tour mit deinem neuen Tape 19QT01 Recordings.
Yes, genau.
Der Titel klingt ein bisschen, als ob du auf der Tastatur eingeschlafen hast. Also ich glaube nicht, dass du es bist, aber nee. Erklär mal bitte für alle, die dich nicht kennen, was hat es damit auf sich?
Ja, ich kann es schon nachvollziehen, dass es so auf den ersten Blick erstmal, wenn man sich damit natürlich vorher noch nicht beschäftigt hat, glaube ich, für Außenstehende absurd wirkt. Ich hatte 2016, habe ich damit angefangen, so eine Reihe quasi aufzubauen, die das erste Release hieß 16QT01 Remixe. So. Das war einfach ein Projekt, wo ich nur produziert habe. Da habe ich einfach Songs von Justin Bieber und was weiß ich genau, einfach Remixe dazu gemacht, also nicht drauf gerappt. Und habe dann einfach mir irgendwann diese Zielsetzung gemacht, so jedes Quartal ein Release rauszubringen. Und dann war halt das zweite hieß 16QT02, dann kam Die Welle mit Lance und dann kam das Luft und Liebe Album und dieser Code quasi, dieses QT bla bla bla, steht jetzt in dem Fall 19QT01 für 2019, Quartal 1. So, genau.
Ich verstehe.
Das ist der Da Vinci Code dahinter.
Der Da Vinci Code, den wir geknackt haben. Okay, sehr schön. Yes. Ich habe gehört, das sind teilweise auch alte Tracks.
Mhm. Ne? Eigentlich zu einem relativ großen Teil.
So ein Archivtape. Es ist kein Mixtape, keine EP, kein Album, genau. Sondern es ist so ein Archivtape, habe ich mir sagen lassen.
Genau. Ja, das ist, ich mache immer sehr viel Musik und irgendwie, keine Ahnung, ich möchte Leute auch immer gerne mitnehmen, so auf eine Reise, sag ich mal. Und zu dieser Reise gehören dann natürlich nicht nur irgendwelche Dokumentationen, Insta-Stories, bla bla bla, sondern ich finde, zu dieser Reise gehört halt auch die Musik, die sonst immer im Verborgenen bleibt. So die Musik, die einfach immer auf einer Festplatte vergammelt, wo es dann heißt, so ja, ich habe den Track eigentlich auch noch hier und den Track und das gehören dann nur deine Jungs.
Die Lost Tapes.
Da wollte ich den Leuten auch mal zeigen, so okay, hier ist zwar nur ein Part fertig, aber ich will den Song trotzdem irgendwie zeigen. Irgendwie finde ich den Part trotzdem gut und zu schade, um den irgendwie da so liegen zu lassen. Mhm. Und das war so ein bisschen das Konzept dahinter, quasi die Recordings zu zeigen. Der Weg zu den nächsten Projekten, aber da es halt auch ältere Sachen sind, die eigentlich zum Weg geleitet haben, auch zu bereits erschienenen Releases, ist das so ein bisschen verzweigt.
Und wie kommt dann der Gedanke, quasi daraus direkt auch eine Tour zu machen?
Einfach weil ich live sehr gern spiele. Ich liebe es einfach live zu spielen. So ist es wahrscheinlich so mit meine Lieblingsaufgabe im ganzen Musikding, ist es wirklich einfach auf der Bühne zu stehen. Ich liebe es einfach, die Sachen mit den Leuten direkt zu teilen und nicht nur irgendwie, ja, hier ist meine Mucke und dann bin ich wieder im Studio, sondern wirklich irgendwie direkt das Feedback in dem Sinne zu kriegen. Direkt.
Mhm. So. Ungefiltert quasi.
Genau.
Ja, super. Ich habe gehört, du wolltest früher mal Schauspieler werden. Stimmt
das?
Oh
ja. Ja, wirklich, wirklich als Kind so wollte ich Schauspieler werden. Ja, Schauspieler, Journalist irgendwann.
Journalist auch. Ich wollte fragen, gab es noch einen Wunsch außer Schauspieler? Journalist.
Journalist war auch der Wunsch und Traum, der sich am längsten gehalten hat auf jeden Fall. Der war sehr lang da.
Und Schauspieler willst du immer noch werden, oder?
Nein. Also, ich sag mal so, natürlich, klar. Ich würde das schon gerne mal machen, irgendwo eine Rolle spielen, so in irgendeiner Serie, Film, sonst was. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, das muss jetzt, darauf jetzt irgendwie.
Aber jetzt schon Bock drauf.
Ja klar, wenn es passt und es stimmt und bla, dann safe auf jeden Fall. Also jetzt keine Scheißrolle, oder?
Also jetzt irgendwie alles klar, Quatsch, also irgendwie. Die ganzen Filmstudios, ihr habt's gehört.
Ja, also ich würd jetzt echt nicht irgendwie so eine Daily Soap
Kacke machen.
Nein, das ist raus auf jeden Fall. Aber sowas, irgendwas Geiles, so natürlich safe.
Okay, schön. Wir haben uns nämlich auch mal ein bisschen auf der Straße umgehört, was die Leute glauben, was du so für ein Typ bist.
Oha.
Und zwar nur anhand eines Bildes.
Oh,
primär Leuten, die dich noch nicht kennen.
Ja.
Das haben sie gesagt.
Also meiner Meinung nach sieht er ein bisschen aus wie ein Drogendealer, wegen den Goldketten, wegen den Tattoos, wegen der Sonnenbrille, sein Ausdruck halt.
Brandon Judgment sieht aus wie ein lässiger, cooler Typ, so ein lustiger, aber selbstbewusst auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt hier so jemanden auf der Straße sehe, würde ich halt einen Bogen schon machen.
Ja, sieht halt gefährlich aus.
Ja, also der hat auf jeden Fall so ein schönes, stylisches Outfit, also modebewusst, der könnte als Verkäufer arbeiten.
Als Verkäufer arbeiten? erstmal ohne Scheiß. Er sagt so richtig so, ja, ey, guter, modebewusster Typ. Er könnte als einfach so reinscheißen am Ende nochmal. Geil. Aber ohne, war das dasselbe Mädel, das auch gesagt hat, ich würde einen Bogen um ihn machen? Oder waren
das? Ich glaube, das waren verschiedene, oder?
Ey, krass, ne? So die ganzen Dudes sind so, ey, Mann, cooler, stylischer Typ. Die Mädels alle so Drogendealer.
Drogendealer auf jeden Fall, auf keinen Fall auf der Straßenseite und so.
Ja, ja. Drogendealer? Also, hä? Also,
vielleicht haben die auch ein verkehrtes
heftig.
Bild.
Ja,
keine Ahnung, zu viel Power geguckt von 50 oder so.
Ey, also, wow. Heftig. Also ich weiß, was habt ihr das Bild da, was ihr gezeigt habt?
Ich glaube, ich habe mich tatsächlich einfach nur ganz straight bei dir bei Instagram einfach irgendwie bedient und dann halt einfach zwei Bilder quasi einen Kollegen losgeschickt und der hat halt gefragt.
Krass. Ja, okay, cool.
So, aber sowas hast du noch nie gehört. Nehme ich jetzt deine Reaktion.
Safe nicht. Also vor allem so von jungen Leuten habe ich so eine Reaktion nicht erwartet, weil so, ey, keine Ahnung, dass irgendwie so ein bisschen ältere, spießigere, konservativere Leute irgendwie so auf einen
aber
reagieren.
Aber Jüngere, die kennen ja den Style.
Aber Jüngere ja schon, sind so, Digga, guck dir mal die ganzen Rapper an und was weiß ich, bin mit Abstand der harmloseste, allein schon vom Aussehen so, weißt du, was keine Ahnung, Alter.
Vielleicht gerade deswegen, weißt du?
Wie wirkt Luciano auf die zum Beispiel, Alter, ist einfach so, oh mein Gott, Angst, drei Bogen um ihn machen, Alter, heftig.
Aber zum Thema Street Credibility, oder in Anführungszeichen, nicht Street Credibility ist das falsche Wort, aber zum Thema Look und quasi das Ganze, was die anderen Rapper ausstrahlen jetzt in der Richtung, ganz viel ist ja aktuell ja dieses Straßending, was gerade hochgeht. Wie ist deine Straßenaffinität quasi, hast du da in Anführungszeichen, ich nenne es jetzt extra bewusst, Street Cred, was du im Knast Kontakt zu Gesetzen, Schlägereien,
nein.
Import, Export, ne?
Nein. Thema Drogendealer. Nee, also ich sag mal so, ich bin in Hamburg schon einem Viertel groß geworden, was jetzt nicht das Geilste ist. Vielleicht nennen es auch manche einen sozialen Brennpunkt so, aber ich würde jetzt mich niemals hinstellen und sagen, so, ich bin irgendwie in krassen Ghetto-Verhältnissen groß geworden. So, ich habe das gesehen bei anderen Leuten, so, ich habe das gesehen bei Bekannten, Kumpels, bla, dass sie dann halt ein bisschen Kacke gebaut haben und so etwas. Aber ich selber habe jetzt nie irgendwie einen Quatsch gemacht. So, und habe mich da immer eigentlich eher davon distanziert. So, und aber ich sag mal so, es ist mir nicht fremd. So, auf jeden Fall. Aber ich würde mich jetzt niemals betiteln als irgendwie jemand, der von der Straße kommt. So, das wäre einfach Quatsch. Nur weil ich halt in diesem Viertel groß geworden bin, bin ich nicht von der Straße in dem Sinne.
Ja, wenn man sich mit deiner Musik beschäftigt und sich mit dir beschäftigt, kommt da einem auch überhaupt nicht sowas entgegen.
Nee.
Ich frage nur, weil es gerade der aktuelle Trend ist und gerade so viel sind. Und mich würde auch interessieren, wie du dich selbst charakterisieren würdest, also deine Mucke quasi an sich, wenn du es einordnen müsstest in irgendeiner Form, gefühlt machst du mir so einen Eindruck, du würdest es ungern irgendwo einordnen, weil du relativ offen bist so und wirklich mit allem spielst und erstmal alles zulässt, aber wenn du es müsstest.
Also experimenteller, moderner Rap, der hier und da zum Nachdenken anregt und aber auch einfach mal zum Nicht-Nachdenken.
Okay, klingt fast wie dein Tape-Titel.
Ey, scheiße. Ja, es ist wahnsinnig schwer für mich, das selbst, weil ich mache mir da nie so die Gedanken drüber, so, okay, ich muss jetzt so einen Song machen, bla bla bla. Ich mache einfach immer das, wonach mir irgendwie ist. Und jetzt irgendwie, ey, nimmst du zum Beispiel Gut in der Nacht von mir, so, wo das Outro so fast ein House-Beat ist, so. Das ist jetzt auch nichts, wo ich mich hinsetze und bin so, oh, ich muss jetzt House machen, so, sondern ist einfach, ey, das passt einfach gerade ganz geil, so, und lass das machen irgendwie. Und wenn da irgendwie ein Song ist, wo ich sage, ey, ich will da keine Drums drauf haben, weil die Melodie so schön ist, dann scheiß mal auf die Drums. Also, deswegen ist das irgendwie für mich immer schwer, das zu kategorisieren. Früher wäre es mir leichter gefallen, weil früher habe ich auch oft versucht, etwas Bestimmtes zu machen, aber mittlerweile versuche ich halt nicht mehr so viel, so, sondern will einfach geile Musik machen.
Naja, hätte mich interessiert, weil ich hätte nichts sagen können, quasi, ja, wie man dich in irgendeiner Form einordnen kann. Weil das,
aber das, also, ist gut.
Das, ja, das ist, glaube ich, auch dein das Ziel gewesen, so, ja, tatsächlich, genau. Aber deswegen hat es mich interessiert, wie du das siehst. Du machst so ein bisschen das Gegenmodell, kam es mir so vor, zum aktuellen Trend. Aktueller Trend, wenn man das so nennen möchte, ist so, okay, ich hau Singles raus, Klicks, Klicks, Klicks auf YouTube bestenfalls in der Hoffnung, okay, irgendein Label oder einer der Großen signed mich und dann mache ich Millionen. So, ja. Und Layback und Ballin.
Ja, ja, ja.
Warum bist du so komplett anti alles? Ne? Für alle ganz kurz, A zum J produziert in der Regel alles zu Hause. Du bist aktuell bei keinem Label, sondern machst alles in Eigenregie und haust halt einfach Musik raus, wie du Bock hast. Und verkörperst du deiner Musik so eine Anti-Haltung gegen gefühlt alles. Warum ist das so?
Das ist natürlich irgendwie ein Ergebnis meines Werdegangs vor allem. So, ich bin damals 2011, habe ich so ein komplett in Eigenregie auch damals schon ein Album rausgebracht. Irgendwie ist daraus ein kleiner Hype entstanden. Es haben sich alle möglichen Labels, was weiß ich, dafür interessiert. Eigentlich hat sich jedes Label damals dafür interessiert. Und es war ja auch so ein bisschen diese allgemeine Goldgräberstimmung, die auch damals schon herrschte. Sobald du irgendwie ein bisschen was konntest, nach dem Motto gefühlt, wurdest du von jedem weggesigned. So. Und so bin ich damals dann halt auch beim Major Label gelandet, hatte ein Management, hatte alles am Start, so dachte auch, jetzt geht's los, jetzt werde ich Superstar, bla bla bla. Dann hat's einfach nicht geklappt, so. Ich habe auch viel, ja, andere Erwartung reingesteckt, habe meine Musik auch ziemlich auf links gekrempelt, muss man sagen. Und dann am Ende des Tages, das Album ist vor allem vor dem Hintergrund, was für einen Vorschuss ich bekommen habe und was man erwartet hat, einfach gefloppt. Ich bin auf 32 gechartet, was einfach, wenn man die ganzen Rapper heute anguckt, wenn du nicht auf der 1 bist, bist du halt ein Lappen gefühlt, so. Und das war dann einfach so, okay, krass, auf die Fresse gefallen, plötzlich auch wieder nichts mehr in der Hand gehabt und dann war ich einfach so, dann bin ich quasi 2015 an dem Punkt gewesen, wo ich mit 2011 schon mal war. Und zwar, ich bin Anfänger, ich werde als Newcomer quasi irgendwie betrachtet, habe nichts in der Hand, keiner wirklich interessiert sich für mich. Da mache ich eben das, was ich immer am besten konnte, und zwar einfach Musik machen, einfach scheiß Musik drauf, machen, was die Leute
beste
sagen.
Leben,
so, weißt du? Und dann habe ich wieder angefangen, einfach Musik aus Bock zu machen. Und komischerweise hat sich dadurch viel mehr Interesse gebildet um meinen Namen und um die Musik, die ich mache, als zu den Zeiten, wo ich versucht habe, ein Superstar zu sein. Mhm. Und als ich dann erkannt habe, dass das vielleicht mein Rezept ist, einfach mein Ding zu machen, ohne dabei zu krass nach links und rechts zu gucken, habe ich das einfach gesagt, so, ey, dann scheiß halt auch darauf, so, was Leute vielleicht aus mir machen wollen, hier, dies, das, dann mache ich einfach auf wirklich, worauf ich Bock habe, so, dann gebe ich die Interviews, auf die ich Bock habe, dann spiele ich die Shows, auf die ich Bock habe und bla, und arbeite nur noch mit Leuten, wo ich weiß,
auf die du auch Bock hast,
auf die ich Bock habe, so, ja, und wenn dann am Ende des Tages gefühlt irgendwie diese Aktie wieder Treppen steigt und eben mein Wert sich dann auch wieder verdoppelt und ich plötzlich besser davon leben kann als jemals von der Musik, dann ist alles erreicht, so. Dann brauche ich auch keinen fetten Vorschuss mit 3 Millionen und was weiß ich, dann ist alles gut. Mir geht's gut.
Ja, ja. Ja, so anti alles bist du aber noch gar nicht, ne? Oder
ja,
die Connection, also, mit Shima Ede?
Safe, ja klar.
Credibil ist ja auch noch da.
Genau,
safe. OG Kimo, Funkvater Frank. Ja. Was war denn mit Funkvater Frank? Da hast du doch jetzt irgendwie 2 Tracks oder so.
Mhm, ja,
der hat wir gemeint, haben, du hättest den geleakt.
Wir haben im Studio, weil eigentlich saß ich gerade dann schon bereits meinem nächsten Projekt dran mit ihm und habe da einfach, wir haben Mucke gemacht und dieser Song, der jetzt auf dem Tape drauf ist, ist einer von denen, die wir gemacht haben. Und wir haben halt noch einen anderen, den ich jetzt aber natürlich noch nicht veröffentliche, weil der für das Projekt ist. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich taffe Nummer. Und den habe ich schon mal ein bisschen geleakt, auf jeden Fall.
Sind wir gespannt drauf, auf jeden Fall. Ja, was mit Labels eigentlich in Aussicht? Bist jetzt noch nichts angeklopft, oder?
Ich sag mal so, ich glaube, aufgrund dieser Anti-Haltung will niemand mehr klopfen an der Tür. Das ist halt so wie der böse Nachbar, so, der einfach zu sehr, weißt du, da bist du so, gibst du lieber das Paket beim Nachbarn, bei einem anderen Nachbarn ab, so, und dann ist so, der DHL-Mann klopft da gar nicht mehr, der ist cool. Ah, lieber Bogen drum
machen. Also dick und fett Vegetarier, vor der auf der Tür steht, geht der Metzger nicht klingeln.
So, das ist halt das Ding. Und ich glaube, dass die Tür ist die habe ich mir selbst versperrt.
Wie kam die Connection zu OG Kimo, Fangvater und den Jungs?
Ich bin ganz ehrlich, richtig simpel. Ich habe einfach Kimo bei Instagram geschrieben. Das mache ich eigentlich sehr, 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 sehr selten. Auch So gar nicht mal irgendwie, weil ich mich als was Besseres fühle oder sonst irgendetwas. Aber ich weiß immer nicht so ganz, wie es ankommt, sowas.
Weil ja, ich also glaube, Lesart dann auch schwierig, ne? Wenn ja, du nicht direkt einen Kontakt hast.
Ich weiß, ja genau, so weißt du erstmal das und zweitens, ich weiß nicht, wie so etwas ankommt im Sinne von, wenn ich damals gerade so up and coming gewesen wäre und zu dem Zeitpunkt, als ich es dann halt auch so war, 2011, 2012, ey, wenn dann irgendwie ein Rapper angekommen wäre zu mir, der schon ein bisschen mehr, sage ich mal, Erfahrung hat, der vielleicht auch ein bisschen schon ein paar Schritte weiter ist und dann so ankommt und irgendwie so direkt Props gibt und was weiß ich, ey, ich wäre halt direkt so, oh, guck mal, ich bin der Krasseste, bla 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 und was weiß ich. Und keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich sogar ziemlich beschissen geantwortet, so einfach oder gar nicht geantwortet, einfach weil ich denke so, oh, guck mal, so ich bin der Krasseste. Weil irgendwie komisch. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen zurückhaltend, wenn man sich nicht wirklich sieht. So, ja, so Credibil habe ich kennengelernt auf dem Splash. Da bin ich einfach zu ihm hingegangen, war so, Bruder, ich feier dich. Wir kennen uns nicht, aber ich feier dich einfach. Fertig. So, dasselbe war mit Chima. So, da haben wir uns beide, sind wir auch auf dem Splash, gingen so aneinander vorbeigelaufen und so, ey, du bist doch Chima, ey, du bist doch Azmir, ey, geil, ich feier dein Zeug. Er auch, ey, ich feier es, bla bla bla. Und bei Kimo war es tatsächlich so, einfach bei Instagram geschrieben, weil ich es wirklich so krass fand. So, wirklich, so da war ich wirklich sehr, 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 so direkt von den ersten Sachen war ich so wirklich, okay, krass, das ist etwas, das habe ich so noch nicht wirklich gehört und dann direkt halt geschrieben bei Insta so, yo, ich feiere dein Zeug. So.
Korrekt.
Lass doch vielleicht was machen.
Wir haben eben Eminem mit Jonah Lucas gehört, Lucky You. Wie ist deine aktuelle Haltung zu Eminem? ich sag extra aktuelle Haltung.
Aktuelle Haltung. Ey, sag extra aktuell, weil ich muss es nicht erwähnen, früher, also Eminem war für mich, so mit den ersten beiden Alben war mein Start quasi richtig in Hip-Hop, so, aber das, was er jetzt macht, ist für mich dick Schmodder, bin ich ganz ehrlich.
Auch dieses Lucky You-Ding.
Ey, wenn ich Eminem höre, wirklich, wie er rappt, Da dreht sich bei mir alles, Alter. Das ist für mich so, ey, ich werde wieder so zerrissen in den Kommentaren hier. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe das schon kommen. Ja, stell doch auch was auf die Beine wie Eminem. Bla, wer bist du eigentlich? Bla, bla, bla. Oh, ich weiß es, weil es, ey, ich hab
das auf schon durch.
So ich bin da schon durch, bin der done that. Ich habe das auf Twitter schon gesagt, so was ich einfach die Musik aktuell von Eminem einfach Schmodder finde. Ey, da ist ein Shitstorm gestartet worden, Alter. Und ich bin so, hey, ich rede nicht davon, was für ein Erfolg der hatte oder was der aufgebaut hat, weil das will ich ihm niemals nehmen. Das ist einer der wichtigsten Personen in Hip-Hop, die es jemals gab. So, der hat etwas gemacht, das es noch nie gab. So ein weißer Rapper aus Amerika, das gab es so damals nicht. Das gab es dann so auf Comedy-Level hier und da. Aber jemand, der es krass macht, so, und wo alle gedacht haben, erstmal er ist schwarz, so, das, selbst Dr. Dre damals und so, das war unglaublich. Aber ich rede von jetzt. So, und irgendwann ist auch einfach dicker.
Aber was genau? Weil ich, also rap-technisch, der zerstört auf diesem Lucky You-Part da hinten mich? Raus, wo nach diesem Break, wo der kommt, wo der einfach komplett irgendwo in andere Sphären rappt. Ich persönlich finde, das ist absurd.
Technisch gesehen scheint, mag das ja auch alles richtig und gut und was weiß ich sein. Aber für mich ist Musik keine mathematische Formel. Musik ist für mich kein keine Ahnung, Alter. Das ist kein Haus, das du baust oder irgendein Scheiß. Das ist so, das muss am Ende Emotionen haben. Und wenn die einzige Emotion geweckt ist, dass ich da sitze und bin, boah, das ist technisch krass, ja, dann kann ich mir auch angucken, wie ein Tesla gebaut wird. So, der ist auch technisch krass. So, okay. Weißt du, und das ist halt, keine Ahnung.
Wahrscheinlich
das
wird er mit weniger Hass gebaut als er.
Und außerdem stört mich seine Haltung tatsächlich gegenüber jungen Rappern ganz oft. Yeah? Und das ist ja natürlich, weil er da schon immer so ist, so, die sind alle keine echten Rapper, die haben keine Skills und hier und da ist so, Mann, Alter. Beruhig dich mal. Du musst doch überhaupt nicht sauer sein auf Kids, die jetzt Erfolg haben. Und du bist Multimillionär. Du hast Platten an der Wand, die ganzen jungen Kids wahrscheinlich niemals kriegen werden. Mhm. Fakt. Die werden niemals Diamant 10-fach an der Wand haben. Warum bist du sauer auf die? So, was nehmen die dir denn weg? Gönn doch einfach. Das wird trotzdem jeder ankommen und sagen, Eminem, du bist der krasseste Rapper.
Ich habe das Gefühl, weil er hat das Gefühl, dass sie ihm nicht gönnen. Nicht genug gönnen. So. Ja, ja. Das habe ich das Gefühl bei ihm. Nee, die jungen aktuellen, so, er kriegt nicht genug Props oder
dass
das Standing
sie,
von denen.
So respektieren.
Und dass auch aber die Szene quasi die anderen denn? Mehr feiern, als sie ihn feiern. Das glaube ich ein bisschen so, ich glaube, das hat ein bisschen sehr wehgetan, dieser Revival-Flop yeah. so.
Yeah.
Der saß, glaube ich, tief, der Stachel. Yeah, und der hat, glaube ich, so ein bisschen was mit ihm gemacht. Und weil aktuell da halt parallel Leute hochgeschossen kamen, die aus seiner persönlichen Perspektive so komplett wack sind einfach und das, was kein Rap ist aus seiner Sicht, war er halt so voll so. Ich glaube, es hat so nochmal mehr tief rein verbittert.
Nochmal so ein
Aber was
Stich.
Ich interessant finde, ist, ich habe ein bisschen eine Parallele gesehen tatsächlich zwischen Eminems Kamikaze-Album, wo er auch gegen die ganze Szene eigentlich schießt, Leute Namen in den Mund nimmt und allem drum und dran und da Beef lostritt eigentlich. Und fast allen deinen Songs, wo du auch gegen die Szene schießt.
Safe, ja, ich weiß, was du meinst, definitiv.
So.
Ja.
Wo würdest du sagen, liegt der Unterschied?
Der Unterschied liegt einfach erstens ein Stück weit daran, dass ich eigentlich mehr oder weniger aus genau der Generation rauskomme, die ich genauso kritisiere. Und ich kritisiere tatsächlich viel weniger, ihr könnt nicht rappen, weil das ist mir scheißegal, ob jemand nicht rappen kann, so in dem Sinne. Klar, ich sag hier und da, keine Ahnung, diese typischen Rapper-Sachen, ihr habt keinen Flow, meinetwegen. Ich glaube, den Satz habe ich so noch nie benutzt, aber so, ne, ich sag natürlich hier und da, ich rap einfach krasser oder irgendwie sowas, ne, auf anders formuliert. Aber was ich eher kritisiere tatsächlich am Ende des Tages, ist eine Haltung gegenüber der Musik und der Emotionalität der Musik gegenüber. Und zwar zum Beispiel, wenn ich kritisiere so etwas wie Deluxe-Boxen. Und zwar nicht Deluxe-Boxen, um zu haten oder sonst was weiß ich, sondern ich weiß, warum die Deluxe-Boxen da sind. Die sind einfach da, um dich in die Charts hoch zu katapultieren, damit du einen größeren Wert hast und bla. Die ist nicht da, damit ein Fan sagt, oh geil, endlich habe ich einen Turnbeutel, so, sondern es ist einfach da, um halt deinen Marktwert in dem Sinne zu steigern. Und die verkaufen das aber dann halt als, oh, das ist für meine Familie. Das ist Quatsch. So. Und das ist etwas, was ich kritisiere. Ich kritisiere es, wenn zu sehr über Materielles gesprochen wird zum Beispiel. So klar, ey, ich bin auch jemand, ich ziehe mich auch gerne gut an irgendwie oder in meinen Augen gut an, das mag auch ein Betrachter machen. Ne? So, aber
Drogendealer-Style,
den mag ich halt. Aber weißt du, ich ziehe mich auch gerne irgendwie gut an und gebe auch hier und da wahrscheinlich mehr Geld aus für Klamotten, als es andere tun auf jeden Fall. Aber so dieses nur noch Beschränken auf du bist nur cool, wenn du die krassesten Yves Saint Laurent, Balenciaga, was weiß ich, Schuhe trägst. So, das ist einfach so ein Wert, den ich nicht geil finde, an die Kids zu vermitteln, weil es ist so, ey, das sind halt Kids, die irgendwie ganz normal aufwachsen, die haben halt einfach kein Geld für einen 1.500-Euro-Schuh. Und wenn du in deiner Musik versuchst zu vermitteln, dass du nur cool bist mit diesem 1.500-Euro-Schuh, passiert das, was bei mir damals in meiner Jugend passiert ist, als mir gesagt wurde, du bist nur cool, wenn du einen Nike-Schuh trägst. Und das Ding ist aber, der Nike-Schuh kostet 85 Euro damals. Als ich den Nike Air Force One mir damals gekauft habe und meine Mutter mir Geld dafür geben musste, als ich klein war, keine Ahnung, 13, 14 oder so, ich hatte kein Geld für den High-Top, der damals eher im Trend war. Deswegen 5 Euro billiger war der Low-Top, den habe ich dann gekauft, aber wir reden von 85 Euro. Mhm. Digga, geh mal zu deiner Mutter und sag, gib mir mal 1.500 auf dem Balenciaga-Schuh. So, weißt du, was ich meine? Das ist, finde ich, einfach so ein Wert, der vermittelt wird, den ich persönlich jetzt nicht so besonders geil finde. So, weißt du? So, und wie gesagt, klar, ey, ich sitze hier auch mit Ketten um meinen Hals. Und weil,
es geht, ne, ums Definieren über Marken.
Geht,
so.
Genau.
Ja, ja.
Genau. So, und ich würde niemals meine Persönlichkeit oder das, was ich mache, das, was ich tue, darüber definieren, wie ich rumlaufe. So. That's the point.
That's it.
So, und das kritisiere ich eher. Natürlich formuliere ich das weniger deep, conscious, bla, weil ich finde das dann auch irgendwie läsch, da anzukommen und so, ja, ihr immer mit euren Marken und so. Ich sag dann natürlich einfach irgendwie, das Stumpfe einfach so, du so, mit deiner so Deluxe-Box bist beschissen, so, weißt du, so.
Oder so zum Beispiel.
Bra, wie soll ich's beschreiben, Kim, mit jedem Part so lächerlich, langsam wird es mir peinlich, Bruder, ja.
Like that.
So, klare Aussage. Mhm. Und wir haben A zum J da, der Tarzan des Raps.
Ah, yes. Ja.
Er hält sich fern von den Menschen, hat aber mehr Skills als die meisten von
ihnen. Ui, das ist der, okay. Got it. nicht schlecht. Der ist um die Ecke.
Ich hab schon mal deine Reaktion schon gewartet.
Der ist um die Ecke.
So, was, Tarzan?
Ich wusste, ich kenne die Story hinter Tarzan. Ich kenne ihn nicht, ja.
Ey, Bruder, wer ist
das? Wir sind
das?
Uns nie begegnet.
Was nicht in seine DMs so?
Nee. Ich habe ihm noch keine Props gegeben.
Gibt es etwas, auf das du neidisch bist bei anderen?
Tatsächlich ist das, glaube ich, die größte Aufgabe gewesen der letzten 2 Jahre bei mir ungefähr, den Neid fernzuhalten aus meinem Leben. So, weil Neid ist somit eine der schlechtesten Eigenschaften, die man einfach so haben kann, generell als Mensch, jetzt nicht als Musiker oder sonst was, sondern wirklich als Mensch. So, und das ist aber auch irgendwie eine der normalsten Eigenschaften, die du als Mensch hast, zum Nachbarn rüber zu gucken und zu sagen, oh, den Wagen hätte ich auch gerne so, ne? Mhm. Und wie kann er sich den denn leisten?
Kommt doch immer schon um 16 Uhr nach Hause.
Ja, der ist doch so früh nach Hause. Hä? Ich arbeite viel länger, viel mehr, viel härter. Und der, warum fährt er den Wagen? Warum wohnt er in der größeren Wohnung? Bla bla bla.
Stimmt seine Eltern.
So, ne? Und dieses Beneiden, das hatte ich eine Zeit lang extrem krass, so vor allem als damals mein Major-Album damals gefloppt ist. So, natürlich habe ich beneidet, wie es bei allen anderen irgendwie abgeht. So, und das war für mich eine wahnsinnig schwierige Zeit, so, und zu sehen, okay, krass, mein nicht nur mein Marktwert fällt, weil das ist die eine Sache, aber dass irgendwie eine gewisse Lebensqualität auch darunter leidet und irgendwie Leute sich plötzlich nicht mehr bei einem melden und bla bla bla, dass du irgendwie so gefühlt als Mensch so an Wert verlierst und so, das war einfach wahnsinnig schwierig für mich, und deswegen habe ich das immer darauf beschränkt, okay, das liegt daran und so bla. Und habe dann natürlich, wie es immer so ist, die Schuld anderen Leuten gegeben. So, ich habe die Schuld gesucht bei, keine Ahnung, meinen ehemaligen Partnern, mit denen ich gearbeitet habe. Ich habe die Schuld gesucht bei der ganzen Musikindustrie, dass der und der hat Erfolg und der und dies und das und was weiß ich. Ich bin noch besser. Und das Ding ist, eine Sache, die ich irgendwann erkannt habe, ist einfach so, ich muss die Musik ja nicht gut finden und sonst was von jetzt anderen Rappern. Aber who am I to judge? So, wenn Musik gefeiert wird von anderen Leuten, dann ist es doch okay. So, solange, ich bin immer so, solange die Musik natürlich keinem wehtut. Wenn die irgendwie Werte vermittelt von wegen irgendwie, du musst Menschen schaden, du musst das und das tun, Vergewaltigung, Sexismus, Rassismus, bla, das ist alles scheiße. So, damit, das darf nicht in die Welt so rausgetragen werden. Aber sobald die Musik irgendwie den Leuten irgendwas gibt, vielleicht, die feiern das halt einfach so, weißt du? Wenn ich das nicht gut finde, ja, okay, aber die Leute haben ein gutes Gefühl dabei, die es hören. Und natürlich, wenn ich so durch manche Spotify-Playlists durchklicke, war ich dann so, oh, warum bin ich denn da nicht? Und bla bla bla. Ist aber einfach so, nur weil ich da nicht bin, heißt es nicht, dass ich unerfolgreich sein muss und was weiß ich. Wenn Rapper XY Millionen verdient, heißt es ja nicht, dass ich unter der Brücke lebe. Wenn dieser selbe Rapper plötzlich floppt, heißt es aber nicht, dass ich seine Million kriege. So. Ich bin vielleicht unter derselben Brücke, unter der ich dann vorher lag. Deswegen habe ich einfach erkannt, für mich, Neid ergibt keinen Sinn, weil sobald jemand anderes etwas nicht mehr hat, habe ich das nicht. Es sei denn, ich klaue es ihm. So, ne? So. Aber der Neid bringt in dem Sinne nichts. So, ich muss an mir arbeiten und nicht.
Ganz genau, so sieht's aus.
So.
Aber dann hast du, wenn ich das richtig rausgehört habe, schon auf jeden Fall auch ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, ist dein Marktwert gefallen damals so und dein so Lifestyle in dem Sinne, dein Standard quasi so, wurde halt da nicht mal eingeladen, hier nicht mal eingeladen so, aber auch so ein bisschen an dir selbst, also am Selbstwertgefühl.
Klar, natürlich. So. Natürlich, das ist auch ein wahnsinnig beschissenes Gefühl, wenn du irgendwie ein paar Jahre vorher bist du der Name, der überall genannt wird und was, oh, guck mal, ey, cool, ey, Arzt J, ey, cool, Ellen ist hier, bla bla bla, wirst auf jede scheiß Party eingeladen, auf einmal wirst du da nicht mehr eingeladen, siehst aber, dass Person XY plötzlich auf diese Party eingeladen ist. Und natürlich bist du dann so da, vor 3 Jahren war ich das da, so, und wieso interessiert das die nicht mehr, bla bla bla. So, ja, das ist natürlich ein Kackgefühl zu merken, dass irgendwas nicht mehr funktioniert, wie es vorher funktioniert hat.
Wie hast du das rausgekriegt, also aus dir selbst, also die Distanz aufgebaut, um zu merken, so okay, ich lasse das einfach nicht mehr ran, weil das liegt halt an anderen Geschichten. Aber ist ein Faktor, dass du gesagt hast, erstmal anderen die Schuld zuschieben, so, um natürlich auch eine natürliche Abwehrhaltung quasi aufzubauen?
Ich glaube, ich habe einfach so sehr erkannt, wie noch nie, wie wichtig es ist, ein gutes, positives Umfeld zu haben, das dich nicht daran bemisst, was du erreicht hast, wer du bist, sonst was, sondern einfach, bist du ein cooler Typ, hänge ich mit dir gerne rum,
egal, bla, bla, bla.
So, weißt du, ich habe ich im Studio sitzt Lev, so mit dem bin ich seit der Kindheit wirklich befreundet, der war immer da, zu Scheißzeiten, zu den besten Zeiten, bla bla bla, immer so. Und ich habe tatsächlich in diesem Jahr, als ich als es so scheiß lief bei mir 2015, so als es wirklich so die Aktie ganz am Boden war, da habe ich komischerweise genau in dem Jahr wirklich die besten Leute so, mit die besten Leute kennengelernt, die ich jemals so, ne? Ich habe zum Beispiel Credibil in genau dem Jahr kennengelernt, so. Lance war damals sehr viel an meiner Seite, den kannte ich schon vorher. Viele Jungs aus Berlin, so, die ich vorher nie, die, wir kennen, kannten uns vorher nicht, auch die so super krass ins Herz geschlossen und so, und zu der Zeit, wo es mir eigentlich am schlechtesten ging. Und als ich dann gesehen habe, dass die mich, ne, als dass es Leute auch gibt, die einen auch, ne, da so mögen, war ich so, ja, dann lasse ich diesen ganzen anderen Scheiß gar nicht mehr an mich ran, weil das ist anscheinend nicht die Welt, in die ich gehöre. Fair enough. Ich muss nicht auf den Partys sein.
Und die andere Seite? Also spürst du Neid von anderen?
Ja, klar, hier und da merkt man das schon so. Also man merkt dann schon irgendwie, wenn Leute sich zum Beispiel darüber aufregen, warum denn bei mir jetzt und bla bla bla. Aber auch, es ist eher so unterschwellig. So, es ist unterschwellig, dass man merkt, dass so Reaktionen manchmal dann so, ja, so missgönnermäßig rüberkommen. Mhm. Aber Neid ist auch eine Sache, die sehr viel hinterm Rücken passiert. Deswegen kann ich das nicht so direkt sagen. Ich kann es nur merken, also ich sehe es nur manchmal so ein bisschen.
Kannst du dich an eine Situation erinnern, die jetzt in der letzten Vergangenheit war, oder ist alles schon ausgeblendet vom Positiven?
Müsste ich jetzt nicht erwähnen. Okay. Müsste ich jetzt nicht erwähnen. Da gehe ich zu tief dann definitiv.
Okay. A zum J. Yeah. Der Mann, der mit Tillab Joe groß geworden ist, habe ich mir sagen lassen.
Yes. Ja, tatsächlich, ich war früher krasser Savage-Fan.
So, und war einer der ersten Songs, wo du so wirklich so Deutschrap quasi, also von
Deutschrap, ja.
MOR-Zeiten nicht, so eher retrospektiv, genau. Aber mit Tillab Joe war so das Ding, wo du gemeint hast, Deutschrap kann
genau,
das.
Genau, ja, das war tatsächlich so Deutschrap. Also vorher habe ich halt sehr viel Ami-Zeug immer gehört und so etwas, aber das war so der erste Deutschrap-Einstieg so.
Wen hast du noch so gepumpt, außer
Savage? Deutschrap oder?
Deutschrap.
Oh, ey, das gab dann auch so diese Phase, wo ich damals einfach Savage so krass fand, dass ich auch einfach seine ganze Entourage krass fand. Ich habe mir dann, wirklich dieses Das ist OR damals, dieses Album, dieses Optik Takeover, das gekauft und ich fand jeden darauf krass. Merchandise, Kaputt, Amar, wie sie alle hießen. So.
Krass, ja. Old Schools.
Ja, also wirklich alle fand ich krass. Ich fand alle krass. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was die Kids jetzt haben, ne? Wenn das so ist, Haftbefehl ist da irgendwie, bla bla bla. Und dann ist so, ich feiere Celo, Abdi,
alle Aslaks-Generation.
Alle Aslaks, ja. Bla, Capo, dies, das, weil die einfach dieses Camp-Gefühl geil finden. Ne? Das ist ja auch, was da ganz früher mit Wu-Tang war. Und bla, ne? So die, ich glaube, man mag das einfach so, diese Camps zu feiern, weil es irgendwie auch so ein bisschen, man fühlt sich da auch immer so, dann so zugehörig fast schon, du bist auch Teil des Camps, irgendwie hast selber zu Hause, du hast auch deine Jungs, so deine Aslaks quasi zu Hause, weißt du, und ist einfach geil, eine Gruppe zu haben, so, ne, und deswegen, ich fand damals alles so, ich fand diese ganzen Optik-Leute, ich fand Azad natürlich krass, so, ja, das waren so, ich mochte aber schon eher so ein bisschen die Härteren, so, ich bin zwar aus Hamburg, aber mit Hamburger Rap konnte ich echt wenig anfangen. So immer. Das war sehr so, weil es vor allem so mit dem alten Hamburger Rap. So, ich war halt einfach nie so der krasse, bin ich ganz ehrlich. So mit Samy Deluxe, Beginner und bla, das ist gar nicht irgendwie böse gemeint und bla, weil es wirklich, die haben zu Recht ihre History so, aber es war einfach nie mein persönlicher Geschmack. So, ich bin mit Eminem einfach so rapmäßig reingekommen, weil ich eben genau dieses böse, fiese, Slim Shady-Ding krass fand. So. Und wenn dann einfach dahergekommen wird und so, yo, locker über Chillen und Kiffen gerappt wird, da war ich so, boah, ey. Bro.
Musikalisch über eine Blumenwiese hüpfen quasi. So,
ja. Ich war dann so, boah, ja, weiß nicht, so gechillt bin ich gerade gar nicht.
So. Wen pupst du eigentlich aktuell jetzt gerade?
Aktuell, okay. Ich feiere tatsächlich Roddy Ricch ziemlich krass. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, wo der herkommt aus Amerika. Das ist so ein, ja, der singt, rappt. Man kann es ja mittlerweile fast gar nicht mehr sagen, wer rappt und wer singt. Den feiere ich ziemlich krass. Ich trage zufällig das T-Shirt auch gerade. Hamza aus Belgien. Singt, rappt auch irgendwie auf Französisch. Ich verstehe kein Wort, aber den finde ich
Vibe
auch.
Und Flows.
Der Vibe stimmt einfach, finde ich gut. Was gibt's aktuell noch so? Bruder, Lev, was nenn mal was? PNL finde ich auch immer, also das aktuelle Album ist auch cool auf jeden Fall.
Auch krass.
Ja, deutsche Sachen? Irgendwas? Schwierig, ich weiß bei dir, aber.
Ey, das ist wirklich immer hate-frei, so, ne? Das ist gar nicht böse, also ich will das auch gar nicht. Mir ist immer so dieses abgelässt, also das ist einfach unnötig eigentlich. Aber im Rappen macht mir es mehr Spaß abzuhaten, als dann so im Sprechen, weil ich so dann bin so, ach, ich will, meinst doch auch eigentlich gar nicht böse. Aber ey, es gibt definitiv gute Acts in Deutschland. So Kimo haben wir schon des Öfteren drüber gesprochen. Ich habe nicht umsonst 2, 3 Songs mit Shima Ede gemacht. So. Ich feiere Jungs wie natürlich Lance Butters, mein Homie, so, mit dem habe ich auch ein Album jetzt gemacht, beziehungsweise seins produziert. Gestern in Köln dabei gewesen, El Guni, Trettmann, unfassbarer Künstler. Ich mag einige Sachen von UFO auf jeden Fall auch krass. Mhm. Kalim aus Hamburg, auch extrem krasser Rapper, so. Ja, so gibt es schon ein paar.
Schön, schön, schön. Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, du hast keinen Nebenjob mehr im Café. Den hast du jetzt aufgegeben. Wie lange ist das her, seitdem es quasi vorbei ist?
2 Jahre.
2 Jahre?
Yes.
Okay, ja, sehr gut. Es war damals aber deine Haupteinnahmequelle.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Also Rap war so ein Extended Hobby.
Genau.
Mehr oder weniger.
Genau.
Und du hattest mal gesagt, zu der Zeit noch, dass du damit teilweise mehr verdienst als die meisten Rapper wahrscheinlich.
Ey, weil es aber auch einfach so eine Sache ist, die so, ich weiß gar nicht, was Leute sich manchmal vorstellen, was so ein Rapper verdient.
Also Unmengen an Milliarden.
Fantastische
Jahren, glaube ich.
Und UFO verdient scheiße viel Geld, so, weißt du, keine Ahnung, wie sie alle Rin verdient scheiße viel Kohle, so. Bones und Raff müssen wir wahrscheinlich nicht drüber reden, was die verdienen. Raff gerade Forbes Magazine auf dem Cover in Österreich, so. Mhm. Müssen wir nicht über seinen Kontostand reden.
Die haben 7
so.
Stelle geknackt, glaube ich.
Ach, ganz so. Locker, Alter, wir reden da wirklich einfach von Summen, die kennen wir alle gar nicht, Alter.
Ja, ja, Multi also, auf jeden Fall. Ne,
so, aber... Diese,
aber für die Kids ist, glaube ich, alles, also es ist relativ viel gleich, weil wenn die ein Video sehen, so, was halt gut gemacht ist, was du relativ mit, weil es einfach krass fähige Leute da draußen gibt, die den Look einfach hinkriegen, wo
erstens
es einfach geil
den Look
aussieht.
Hinkriegen, aber es ist halt auch so dieses, Digga, ein Gucci-Sneaker, so, den kriegst du auch irgendwie gekauft noch. Das ist nicht so schwer, an den 800-Euro-Schuh in dem Sinne zu kommen. Wenn du mit all deinen Jungs zusammenlegst, dann kriegst du auch einen Gucci-Sneaker gekauft. So. Weißt du, was ich meine?
Einen, dann nochmal 800 für den
kannst
anderen.
Kannst ihn auch zurückgeben nach dem Videodreh. Ist ja einfach so. Ein Wagen von Sixt kannst du dir auch einfach mieten für übers Wochenende. Dann hast du auch eine S-Klasse im Video stehen. So. Vielleicht sogar 2, Digga. Das ist auch nicht krass teuer. Was kostet das? 150 Euro für ein Wochenende? Das ist nix, Alter. So. Vielleicht ein bisschen mehr. 200, 300. Lass es 400 Euro sein. Das ist halt nicht viel in dem Sinne. Ja. Du musst ihn ja nicht kaufen für 70.000 Euro. So, ne? Und das ist halt das Ding. In dem Sinne, du, wenn du willst, kannst du nach außen zeigen, Bruder, bei mir läuft. Aber was vielleicht gar nicht so viele wissen dann, ist so, dass die Person einfach, keine Ahnung, irgendeinen Job einfach machen muss noch nebenbei, um genau das finanzieren zu können, so doof gesagt. So. Und bei manchen ist es dann halt eher der illegale, kriminelle Weg. Bei vielen ist es dann aber auch immer ein ganz regulärer Dayjob. So.
Ja. Ob es Callcenter ist oder keine Ahnung, Kaffee-Jobben oder sonst irgendwas. So. Hast du irgendwie so eine Jobbeschreibung von Leuten, die du kennst? Du musst gar keine Namen nennen jetzt so, aber was so Nebenjobs angeht quasi, weil du bist jetzt einer der wenigen, von denen ich quasi jetzt auch, wenn du dich damit beschäftigen möchtest, rausfindest quasi, was er gemacht hat. So.
Mhm.
Aber ich finde es mal interessant tatsächlich, was da so an Jobs quasi sind, die die Jungs halt so machen.
Boah, wahnsinnig unterschiedlich. Viel so Klamottenläden, so viel so Sneakerläden, dies, das. Security machen auch so einige, also so Türsteher und sowas. Ja, so natürlich hier und da Gastro, ganz auch relativ normal. So eine Sachen tatsächlich, glaube ich, sind so die meistverbreiteten. Ich glaube, so diese 3 Sachen so.
Über welchen warst du am meisten verwundert, als du es gehört hast? Weißt du es noch? Gab es irgendwas, wo du so, okay, wow, wirklich? So seriously?
Ich war tatsächlich bei Mega, war ich krass verwundert, dass der halt
Postbote
so, beziehungsweise ich glaube im Lager oder so etwas, so bei UPS oder irgendwie so Pakete gepackt hat oder immer noch packt. Ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, um ehrlich zu sein. Würde mich fast wundern, wenn er es noch macht. Aber da war ich so, boah, krass. So. Und vor allem, weil der ja auch so, also das ist so Hunger, den kann man gar nicht mehr beschreiben bei Mega. So, weißt du, irgendwie so die ganze Zeit so krass rappen und so bla. Ey, und dann halt irgendwie diesen Job irgendwie haben. Der hat ja auch Familie,
ja,
dies, das.
Nachtschicht
und
noch. Hat er ja bei Loser, ne? Zu den Zeiten von Loser, boah, da kam richtig auf den Tisch, so hat er ja mit auch quasi auf umgegangen.
Und da
so,
bin
ist
ich
absurd.
So, okay, ja. Das ist heftig. So. Ja. Und da war ich so verwundert auf jeden Fall. So. Ja, ja,
Mega ist auch einer meiner persönlichen, also krassesten so in der Szene, weil der auch ein most underrated tatsächlich
das
auch,
stimmt.
Weil er dafür das, was er kann, was er macht, wie lange er schon da ist.
Safe.
auf jeden Fall zu wenig Aufmerksamkeit bekommt.
Das stimmt.
So. Und also auch da diese Sam-TV Unplugged-Cypher, wo er da ganz kurz durchgedreht ist und abgerissen hat, wo du kannst richtig im Hintergrund alle Rapper sehen, wie er einfach das Gesicht einfach komplett.
Der ist auch.
Ich habe das, ich hab die das einfach auch gesehen haben. So, okay, was passiert da
gerade? Ich habe mir das auch angeguckt und war so ja okay weiter ja hier den skippe ich juckt nicht bla und dann war so mega und ich war so okay krass und wieder weil ich war so okay warum hat man das gemacht so kann man einfach mega hinstellen so muss man sich 30 Minuten geben.
Ja, das Shoutout an Megalore auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, alle Props.
Hier noch ganz kurz, Game of Thrones, läuft während deiner Tour. Wie machst du es Matrix-Move-mäßig quasi Social Media ausweichen?
Alter, ey, damit die du nicht Spoiler wirst, sind so heftig. Ey, an dieser Stelle, wir werden nicht spoilern. Wir werden unser Maul halten, weil ich möchte keine Spoiler sein. Und der stirbt, nein, Spaß. Aber ich werde nicht spoilern. Aber die Sache ist, es ist hart, weil es ist einfach das. Es ist nichts gerade in den Medien so präsent, so was Entertainment angeht, wie Game of Thrones. Und für mich ist der doppelt schwer, weil gerade auch noch die NBA-Playoffs sind. Und das ist einfach. Ich muss eigentlich immer jeden Tag so Internet ausmachen. So bei Game of Thrones nur montags, aber so Playoffs jeden Tag gefühlt, es ist ganz bitter. Ist ganz, ganz bitter. Vor allem, wenn du dann auch noch gespoilert wirst durch ein Meme, ist das richtig scheiße. Wenn es dann noch ein Spoiler ist, wenigstens so jemand sagt so, der und der, oh, krasse Szene. Aber dann siehst du einfach nur so ein Meme und du bist so, wirklich? Wirklich? So ein funny Bild einfach und du bist so, dankeschön. So,
ich wurde letztens gespoilert durch ein
Sky-Ticket durch einen 10-Jährigen.
Ich wurde letztens gespoilert durch einen 10-Jährigen. Der hat so Fortnite gezockt so und es gibt jetzt diesen Avenger-Modus da irgendwie drin. So, ja. Und halt passend zum Kinofilm. Und ich hab den Avengers Endgame hab ich schon nicht gesehen, den zweiten Teil so, ja. Und dann meinte ich so, ah, cool, Modus drin und so, ja, ja, und ein Freund war drin und es ist ja so, dass X stirbt am Ende. Ich so, warum erzählst du es einfach? Ich will da noch reingehen. Das ist genau auch so wahllos.
Genau, das ist, der weiß es ja aber nicht, was er
tut. Natürlich weiß das nicht. Das ist aber okay, wow, einfach.
Aber genau, wenn du so kacke gespoilert wirst, ist das einfach so. Oh, ja, das ist ja safe.
Das ist hart, okay. Wie gesagt, du bist aktuell auf Tour. Hast du einen Namen für deine Fans? Bonding-mäßig? Bist du schon soweit?
Nee.
Das war mal ein Thema, glaube ich.
Ja, ich hab's letztens getwittert. Nee. Wird es auch nicht geben.
Wird es auch nicht geben, aber keine irgendwie neue Beliebers oder Beehives, wie sie alle heißen. Ne? Team Grizzly, Swifties.
Oh
so.
Gott, nein.
Dieses, die Jottas
vielleicht. Oh Gott, dieses Binden durch, ich gebe denen jetzt einen Namen. Die sollen sich doch selbst ihren Namen, die haben doch alle Namen, ich muss denen doch keinen geben. Wir sind jetzt die so Arzen J Ultras. Komm, lass mal.
Wir geben ein bisschen immer gerne der Straße was zurück. Wir haben viele Leute, die entweder auf der Straße groß geworden sind, da Rap gemacht haben oder jetzt wie du, aber auch einfach lange schon da sind und viel gegeben haben. Wir möchten auch gerne was zurückgeben, deswegen gehen wir auf die Straße und fragen Leute nach ihren aktuellen Thematiken, Problemen, was sie gerade beschäftigt. Sagen immer, dass wir jemanden da haben, der schon viel Erfahrung hat und der vielleicht einen Tipp geben kann. Oha. Und das ist dann, was sie uns sagen.
Hey A zum J, ich hätte mal eine Frage und zwar, bei mir ist jemand in der Familie gestorben und sehr viel Trauer und Kummer. Wie kann man das überwinden?
Das ist
direkt hart zum Einstieg.
Ja, also ich will mir das gar nicht ausmalen, wie es ist mit der Familie. Also ich kenne das selbst von meinen Großeltern, so wo aber ein bisschen die Distanz, glaube ich, noch viel mehr da ist als die Person, die er wahrscheinlich jetzt meint. Meine Großeltern, also waren mütterlicherseits aus Rumänien und deswegen habe ich die jetzt nicht unbedingt jeden Tag gesehen und so etwas. Ich glaube, da ist ein bisschen dann diese Distanz nochmal ein bisschen anders. Aber es ist wie mit allem im Leben, es klingt so beschissen abgedroschen und so auch schwer umzusetzen natürlich. Aber alles irgendwo muss man versuchen, um etwas Gutes, Positives irgendwie daraus zu ziehen. Und natürlich, wie willst du aus dem Tod in erster Linie erstmal was Positives ziehen? So was gibt es da Positives drüber zu sagen? Aber wenn du einfach daran denkst, was diese Person vielleicht hinterlassen hat, vielleicht ist es eine Person, die immer sehr positiv war und dann sollte man versuchen, diese Positivität einfach weiterzutragen und viel mehr in sich einfließen zu lassen, als eben nur Trauer und Hass und darüber nachzudenken, wie unfair vielleicht auch diese Sache ist. Und deswegen sollte man, ja, es klingt wirklich wahnsinnig abgedroschen, aber Positivität ist und Liebe und das ist die Lösung für wahrscheinlich ganz genau jedes Problem.
Schön gesagt. Also gut. Weiß auch nicht jetzt ganz genau, was passiert ist so, aber bei mir war auch so ein Punkt, Familie ist ja immer das Nächste, was man so irgendwie mitbekommt oder, also im besten Fall dreimal vorgeklopft, dass jetzt nicht irgendwas plötzlich passiert von Freundeskreis oder Co. Und da habe ich mal ein Interview gehört mit einem Bestatter, dem quasi das eine Profession ist und der auch früher Musikmanager war und sich dann entschieden hat, Bestatter zu werden, relativ jung noch. Und in dem Interview hat der gesagt, dass es wichtig ist, dass man sich frühzeitig damit beschäftigt, mit dem Tod. Weil ich persönlich kenne das auch, das ist so ein Thema, mit dem will man sich nicht beschäftigen. Einfach. Das ist eines der ekelhaftesten Themen, die es gibt einfach so. Ja. Die Endlichkeit von geliebten Menschen, so, dass sie irgendwann nicht mehr da sind. Und der hat gesagt, in den Zeiten sich damit auseinandersetzen, wenn es den Menschen noch gut geht. Weil wenn es dann soweit ist, bricht so viel auf einen ein und sich dann noch um dieses Ganze, ich meine, er hatte jetzt das Thema Bestattung so, ja, was einfach ein organisatorischer Ablauf ist von diesem ganzen riesen ekelhaften Prozess, der da stattfindet dann auf mehreren Ebenen. Er hat gemeint, wenn das halt alles auf dich einbricht, ist halt, verzweifeln halt zu Recht die meisten Menschen einfach dran. Deswegen war sein Tipp, möglichst frühzeitig in Zeiten, wo es den Leuten noch gut geht, sich damit quasi schon auseinanderzusetzen. Das fand ich sehr interessant, weil so hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Nummer einfacher, wenn man das dann quasi ganz schon, genau, keine Ahnung, mit seinen Eltern, das beste, also, nee, naheliegendste Beispiel, das ist das Krasseste, was einen berühren kann, so, ja. Ich wünsche es keinem Menschen. Ja. Aber dass man sich frühzeitig damit beschäftigt, wenn es denen noch gut geht, um über das Thema zu sprechen.
Wahrscheinlich
weil,
ist es so, ja.
Das fand ich sehr interessant. Aber nochmal zurück auf die Straße geblickt. Ich fand es auch sehr schön, was du gesagt hast zu dem Thema. Und jetzt geht's auch noch ein bisschen offen in das Ganze ran und eine sehr große, kräftige Frage.
Hey AZMJ, ich hoffe, dir geht's gut. Manchmal sitze ich einfach zu Hause, höre Musik und frage mich, was ist der Sinn eigentlich von dem, was ich alles hier mache? Was ist der Sinn des Lebens? Ich würde mal gerne wissen, ob du dir vielleicht eine Antwort darauf hast und was für eine Rolle die Musik dabei für dich spielt.
Sinn des Lebens. ich glaube, das ist eine Frage, die Menschheit seit Anbeginn der Menschheit beschäftigt. Ich glaube, die mitmeistgestellte Frage auch in der Philosophie. Der Sinn des Lebens ist es, dem Leben einen Sinn zu geben.
Der Sinn des Lebens ist Leben.
Der Sinn des Lebens ist Leben. Der Sinn des Lebens. Ich glaube, es gibt keine Bezeichnung so dafür, was der Sinn des Lebens ist. Denn das ist im ersten Moment einfach etwas, was dir unfreiwillig gegeben wird. Das ist ein Geschenk, das du gar nicht annehmen oder abschlagen kannst. Das ist etwas, das wird dir einfach in dem Moment. Du wirst geboren und bist da, musst dich jetzt damit abfinden, wie gut deine Ausgangsposition ist oder wie schlecht sie ist. Ich glaube einfach, die beste Aufgabe oder die einzige Aufgabe ist es, das Beste in dem Sinne daraus zu machen. Und leider wird einem von der Welt und den Medien und der Gesellschaft meistens suggeriert, dass dir das Glück bedeutet, Geld zu haben, Statussymbole zu haben, erfolgreich zu sein, der Beste in dem zu sein, der Beste dort zu sein. Deswegen wirst du in der Schule auch benotet. Deswegen so, du wirst überall bewertet. So, und man wird auch immer mehr bewertet. Du machst Social Media auf, wirst bewertet mit Likes, mit Kommentaren, mit was weiß ich, Dislikes hier und da.
Klicks,
was weiß ich. Und im Endeffekt, du wirst überall, wo du bist, wirst du bewertet. So, und ich glaube, dieses Glück wirst du niemals anhand von Zahlen und dem erreichen, was dir vielleicht suggeriert wird von der Gesellschaft, weil du kannst so reich sein, wie du willst. Du willst noch reicher sein. Du kannst so viele Klicks haben, wie du willst. Du willst noch mehr Klicks haben, weil es wird immer jemanden geben, der mehr Geld hat. Es gibt jemanden, der hat mehr Yachten. Es gibt jemanden, der hat mehr Autos. Es gibt jemanden, der hat mehr Frauen. Du willst mehr als der haben.
Es gibt so einen Vergleich oder so eine Frage, was ist der Unterschied zwischen einem Mann, der 7 Kinder hat und einer, der 7 Millionen hat?
Ja.
Mit 7 Kindern will ich noch eins.
So. Ja, das ist halt das Ding, da kommen wir auch natürlich zum Neid wieder und das ist... der Sinn des Lebens ist es einfach wirklich versuchen, sein Glück zu finden. Und das eigene Glück kann alles Mögliche sein. Aber das eigene Glück wird niemals das sein, was dir gesagt wird, was das Glück zu sein hat. So, das Glück musst du selber irgendwie suchen und finden. Und das ist die schwierigste Aufgabe, die ein Mensch, glaube ich, hat. Und ich, wahrscheinlich scheitern auch die meisten Menschen daran, an genau dieser Aufgabe bis zum Ende ihres Lebens, weil eben einem immer gesagt wird, was deine Aufgabe ist. Versuch die selber zu finden, so. Und dann, das ist möglich.
Du hast einmal von dir gesagt, dass dein persönliches Karriere und, glaube du hast auch menschliches Ziel gemeint, immer dich weiterzuentwickeln.
Mhm. Das habe ich mittlerweile geändert. So, ich war damals sehr darauf erpicht, immer so mich musikalisch weiterzuentwickeln. Ich will größere Bühnen spielen. Tatsächlich habe ich wenig von Geld bei der ganzen Sache immer gesprochen. Aber ich wollte einfach mehr in dem Sinne. Ich wollte, dass es krasser ist, noch mehr Spaß macht, hier dies, das. Und es ist alles cool. Und ich liebe es auch, wie es jetzt gerade ist. So, ich liebe es, wie es bei der letzten Tour war und was weiß ich. Ich mag mein Leben so, wie es ist. Aber ich habe langsam, glaube ich, so ein bisschen für mich gelernt, dass ich es nicht mag, weil ich eben auf diesen Bühnen stehe und sonst was. Es ist ein cooler, geiler Bonus in dem Sinne. Aber ich, für mich, meine größte Aufgabe ist mittlerweile tatsächlich, ich möchte so gut es geht Positivität irgendwie in die Welt hinaustragen. So. Und das, wenn man meine Musik dann stellenweise natürlich hört, wie griesgrämig die klingt und was weiß ich, ist das in dem Moment gar nicht mal so böse gemeint und so. Und wenn man dann auch auf meinen Shows sieht, dass die Kids dazu einfach feiern und Spaß haben und was weiß ich und gar nicht böse an dem Abend nach Hause gehen und ja, Mann, wir sind geil mit schlechter Energie jetzt geladen. Die gehen nach Hause, haben ein gutes Gefühl, obwohl ich da griesgrämig hier und da über Rap meinetwegen geredet habe. So. Am Ende des Tages hat meine Musik immer irgendwie eine positive Message. Hm. So, es ist nie also es gibt kaum einen Song eigentlich, der durch und durch einfach Böses vermitteln will. Hm. So. Deswegen sind auch Songs wie Gut in der Nacht, wo ich einfach sage, alles wird gut in der Nacht. So, das sind, glaube ich, die most outstanding Songs, so genauso wie Atme Gold und so etwas. Das sind so Messages, wo ich einfach sage, so, ey Mann, ist nicht alles Kacke, so nach dem Motto. Ja. So, du musst nur irgendwie versuchen, das Beste daraus zu machen. So. Und ja.
Ja, schön. Dann hoffen wir, dass das so bleibt.
Ich hoffe es.
Azim J, es war ein Fest, dich da gehabt zu haben.
Dankeschön.
Jetzt kannst du noch was loswerden, weil die letzten Worte gehören dir und danach gibt DJ Kizu nur noch kurz Gas.
Kauft meine Deluxe-Box! Nein. Ey, war mir eine Freude, hier zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr checkt meine Musik aus. Wenn ihr sie nicht auscheckt, auch okay. Wenn ihr mich Schmodder findet, auch okay. Aber versucht, mit einem Grinsen durchs Leben zu gehen.
Featuring Flex FM.